In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli diesen Jahres kam es in Erfurt vor dem Hirschgarten an der Staatskanzlei zu einem brutalen Übergriff. Personen aus dem mutmaßlich rechten Spektrum haben dort gezielt eine Gruppe von etwa 20 Personen angegriffen und mehrere Menschen wurden auch dabei verletzt. Die Gewalt setzte sich nach Zeugenaussagen auch dann noch fort, nachdem die Polizei am Hirschgarten, also am Tatort, eingetroffen war. Drei der noch in der Nacht festgenommenen Tatverdächtigen wurden tags darauf wieder auf freien Fuß gesetzt. David, was sagt denn eigentlich die Polizei im Moment dazu?
Die Polizei will sich dazu nicht äußern. Die sagen, es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren, deswegen können wir uns dazu nicht äußern, wollen wir das nicht. Ähnlich tut das die Staatsanwaltschaft. Und mittlerweile hat die Abteilung Staatsschutz, das LKA, die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Dass der Angriff einen rechten Hintergrund hatte, spielte in der Öffentlichkeit und in der Lokalpresse zunächst keine Rolle und stattdessen war von einer Massenschlägerei unter Jugendlichen, so wörtlich, die Rede. Anders sehen das aber die beiden Thüringer Beratungsstellen Mobit und Esra und wir haben gestern mit beiden gesprochen, sowohl mit Christoph Lammert von Mobit, der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, und aber auch mit Christine Fiedler von Esra, der Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wir haben zunächst Christine Fiedler gefragt, wie es den Betroffenen mittlerweile überhaupt geht.
Wir haben mit dem Betroffenen vereinbart, keine so sehr einzelnen im Detail Aussagen zu treffen bezüglich deren Wohlbefinden. Was man aber ganz allgemein sagen kann, ist, dass es natürlich krasse Schwankungen gibt, ne? So in der Verarbeitung solcher Angriffe zwischen ich verarbeite das gut mit wenig spürbaren physischen und psychischen Folgen bis hin zu ganz drastischen, auch teilweise langfristigen Folgen, wie zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung. Was wir ja aber auch schon publik gemacht haben, beziehungsweise generell auch schon publik ist, dass es sich um Körperverletzungen und um gefährliche Körperverletzungen handelt und die Folgen teilweise dann auch operativ im Krankenhaus, also ne, entsprechend behandelt werden mussten. Also schon auch ein ganz schönes Ausmaß an Brutalität da zu sehen.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, was macht so ein Angriff, das war ja ein massiver Angriff, also mehrere Leute auf mehrere Leute, was macht das psychisch mit den Betroffenen? Kannst du das irgendwie erklären nochmal?
Ich glaube, auch da kann man davon ausgehen, dass es individuell sehr unterschiedlich ist, wie Menschen das wahrnehmen und verarbeiten. Aber so ein generelles Spezifikum von rechter Gewalt ist, dass es ja letztendlich davon ausgeht, was die Täter mir für Zuschreibungen machen. So. Und gar nicht so sehr, wie ich mich als Person verstehe. Und gerade jetzt auch in dem Fall, es war sehr gezielt, es war ein sehr koordinierter Angriff und dem voran gingen irgendwie keine interpersonellen Konflikte, keine Form der Provokation. Und das macht es für die Betroffenen eben auch so überraschend. Und das ist natürlich schon was, was man auch erstmal für sich ein Stück weit verarbeiten muss. Abgesehen davon kommt natürlich noch hinzu, dass ich als betroffene Person jetzt damit konfrontiert bin, höchstwahrscheinlich in einem Gerichtsverfahren auftreten zu müssen, ob ich das nun möchte oder ob ich das nicht möchte. Und allein das ist natürlich irgendwie jetzt was im Kopf ist. So.
Du hast von Zuschreibungen gesprochen, die Täter gemacht haben bezüglich der Opfer. Was sind denn die Zuschreibungen? Was macht denn die Menschen zu denjenigen, dass sie angegriffen werden von rechten Tätern und Täterinnen?
Letztendlich reicht es ja für einen rechten Täter zu sagen, das ist eine nicht rechte Person. So. Also man muss gar nicht irgendwie jetzt erkennbar als alternative Person auftreten oder als linke Person auftreten, um irgendwie in den Fokus von Neonazis zu geraten. Abgesehen davon, selbst wenn man irgendwie als linke Person auftritt, ist das noch gar kein, also ne, sowieso keine Legitimierung in irgendeiner Art und Weise, da Gewalt erfahren zu müssen. Und letztendlich ist es eine Zuschreibung von, die sind anders als wir, die vertreten eine andere Weltanschauung und nicht unsere Ideologie und somit kann man sie ganz, ganz bewusst auch da als, ja, sich zum Opfer oder zum Angriffsziel auch nehmen.
Um vielleicht den Schwenk zu machen hin zu eurer Seite, Christoph von Mobit, was sagt das über die Täter aus? Wer sind die Täter vermutlich? Was bewegt sie dazu, blindlings auf eine Gruppe zusammensitzender Leute loszugehen?
Na, die Art und Weise des Übergriffs spricht ja dafür, dass das Neonazis sind, also Leute, die überzeugt rechte Ideologie vertreten und die eben auch aus dem gewalttätigen Spektrum kommen, also die, so wie der Angriff beschrieben wird, ja offensichtlich auch Gewalt erfahren sind, also die das jetzt nicht zum ersten Mal machen und die in der Art und Weise, wie sie da vorgehen, das auch ein Stück weit planvoll tun. Also das heißt, wo man schon von einer mehr oder weniger organisierten Gruppierung ausgehen kann.
Die Betroffenen des brutalen Übergriffs haben ja relativ schnell nach der Tat auch geschildert, dass es sich um rechte Täter handelt. Welche Merkmale, welche Anzeichen gibt es denn dafür, dass es sich da um rechte Personen handelt, die die Täter und Täterinnen waren?
Beispielsweise so typisch äußerliche Merkmale bis hin zu so Bekleidung, die beobachtet wurde. Das zum einen und zum zweiten muss man ja auch sagen, dass die Ermittlungen mittlerweile beim LKA liegen, Abteilung Staatsschutz, und da einzelne Tatverdächtige mit rechtsmotivierten Straftaten bereits in der Vergangenheit auffällig geworden sind, und das eben in Kombination, was Christoph auch eben beschrieben hat, ne, also dieses ganze Tatvorgehen, diese geringe Hemmschwelle, dass genau dieses krasse Auftreten an einem so sehr öffentlichen Ort, wie direkt vor der Staatskanzlei, der videoüberwacht ist, das lässt schon schlussfolgern, dass die Täter das nicht so zum ersten Mal gemacht haben.
Nochmal auf das, was du zuerst gesagt hast, nämlich die Merkmale, die ja auch dann gegenüber der Polizei geschildert wurden. Die Opfer, die Betroffenen konnten sich also, die haben konkret ausmachen können, okay, das sind Symbole von Rechten, die, wie die sich bewegen, haben die sogar vielleicht Gesichter erkannt oder was gab es da für Rückschlüsse von Seiten der Opfer?
Also es gab so Kleidung, die man so eindeutig diesem Milieu so zuweisen kann. Und zu einem anderen würde ich jetzt aufgrund der laufenden Ermittlungen erstmal, das würde ich erstmal zurückstellen wollen.
Ja, du hast schon gesagt, das war vor der Staatskanzlei. Ist das eine neue Entwicklung, ein neuer Trend, dass auf einmal solche Angriffe auf einem öffentlichen Platz direkt vor der Staatskanzlei passieren? Vielleicht von Seite von Mobit dann eine Antwort zu? Dass man sich das traut, jetzt auch auf solchen Plätzen sowas gezielt durchzuführen?
Na, ich würde sagen, in dem konkreten Fall spricht es für ein gewisses Selbstbewusstsein der Täter. Ich würde aber nicht sagen, dass das generell irgendwie was Neues ist, sondern Vorfälle dieser Art gab es in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Thüringer Orten. Sei jetzt Ballstedt nochmal als Beispiel genannt, wo eine Kirmesgesellschaft überfallen wurde, also im Prinzip auch ein, ja, zumindest im Ort sehr öffentlicher Platz. Sei es der Angriff auf das Alternative Jugendzentrum in Erfurt, der jetzt auch schon wieder 4 Jahre zurückliegt, also was auch am helllichten Tag passiert. Also das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine neue Dimension ist, aber wie gesagt, das zeigt natürlich so ein gewisses Selbstbewusstsein der Täter, sich hier in der Innenstadt so zu bewegen.
Du sagst, die Täter waren selbstbewusst. Die Betroffenen haben natürlich auch verfolgt, was in den Tagen nach dem Angriff in der Presse berichtet wurde über diesen Übergriff von rechter Seite. Und die Betroffenen sagten, wir fühlten uns nach den ersten Medienberichten wie TäterInnen. Was macht das denn mit Betroffenen, wenn in den Medien, in der Lokalpresse etwas berichtet wird, was überhaupt nicht mit den eigenen Wahrnehmungen von diesem Angriff und den Aussagen von Zeugen und Zeuginnen übereinstimmt?
Das macht ziemlich viel und es macht nichts Gutes. Diese Berichterstattung, muss man vielleicht ja dazu sagen, basiert ja letztendlich auf der Pressemitteilung, die von der Polizei rausgegangen ist. Und da war ja die Rede von dem Aufeinandertreffen alkoholisierter Gruppen.
Von Jugendlichen auch, ne?
Genau, von Jugendlichen. Und auch das geht natürlich völlig konträr der Wahrnehmung der Betroffenen. Das sind erwachsene Leute zwischen Mitte 20 und Mitte 30 und keine Jugendlichen, die sich da irgendwie im alkoholisierten Zustand eine Schlägerei geliefert haben. Und letztendlich ist es eine krasse Entpolitisierung dieses ganzen Angriffs und suggeriert auch so ein Stück weit so eine Gleichbeteiligung der Gruppen, was ja auch einfach nicht den Tatsachen entspricht.
Ich meine, ihr könnt wahrscheinlich auch nur mutmaßen, warum wurde das so dargestellt? Warum gab es da in der Polizei nicht ein klares Verurteilen sofort in der Pressemitteilung? Warum hat man nicht die einzelnen Stimmen zu Wort kommen lassen? Wieso hat man nicht die einzelnen Zeugenaussagen zumindest erwähnt?
Naja, die polizeiliche Arbeit funktioniert ja schon so, dass mit gesicherten Informationen nach draußen gegangen wird. Und je nachdem, welche Zeit es braucht, dass die sicher sind. Ne? Nichtsdestotrotz natürlich, wenn ich als betroffene Person das wahrnehme und auch artikuliere und im Nachgang irgendwie unmittelbar nach der Tat dann die Medienberichterstattung quasi meine Wahrnehmung konträr geht, dann ist das natürlich erstmal irgendwie eine zusätzlich belastende Situation. Wobei sich ja mittlerweile das schon auch ein Stück weit wieder relativiert hat.
Was wäre denn da eure Forderung? Was muss denn da geschehen? Also sowohl auf Seiten, naja, die Schuld der Medien ist es in dem Fall ja nicht in erster Linie, sondern was muss da von Seiten der Polizei, der Justiz geschehen? Was ist da eure Forderung vielleicht zunächst von Mobit?
Naja, ich glaube, dass man einfach da sensibler mit Begriffen umgehen muss, ne? Und genau, was du sagst, dass da eben von der Schlägerei, von einer Massenschlägerei, vom Aufeinandertreffen von Jugendgruppen die Rede ist natürlich irgendwie was in der öffentlichen Wahrnehmung auch einfach ein völlig falsches Bild vermittelt, was auch einfach das Problem nicht deutlich macht, nämlich dass wir eine Kontinuität von rechter Gewalt in Erfurt in den vergangenen Jahren haben. Und was ja bis dahin geht, dass es dann online wilde Mutmaßungen gibt, wo das dann irgendwie auf die Willkommenskultur geschoben wird von Seiten der AfD beispielsweise, was natürlich irgendwie auch so, naja, zumindest mittelbare Folgen von so einer Begriffswahl sind. Also es heißt zumindest, wie Christine das schon sagt, sobald die Erkenntnisse gesichert sind, das dann auch entsprechend zu formulieren in der Öffentlichkeit oder eben dann auch zu korrigieren, wenn man es anfänglich als Massenschlägerei bezeichnet hat.
Was man vielleicht noch zufügen kann, dass die Betroffenen sich von den Beamtinnen vor Ort sehr gut umsorgt gefühlt haben und auch ernst genommen gefühlt haben. Und mit 6 Minuten waren die Beamtinnen auch relativ schnell vor Ort. Und deswegen ist es irgendwie noch mal mehr schade, ne, dass das irgendwie durch diese Pressemitteilung seitens der Polizei dann irgendwie erstmal so einen Charakter angenommen hat irgendwie, ne, so einen entpolitisierten Charakter, in dem sich auch die Betroffenen nicht wiedergefunden haben, aus den Gründen, die wir eben genannt haben. Und die Forderung zu dem, was Christoph schon sagte, wäre natürlich klar irgendwie das Tatmotiv benennen. Zum Zweiten die Ermittlungen entsprechend schnell und umfassend weiter voranzutreiben, um dann auch relativ, also so schnell wie es geht, dann auch eine Anklage zu erheben. Denn wie wir ja gerade zum Beispiel aus dem Beistedt-Verfahren wissen, lange Verfahrenszeiten nützen nur einer Seite und das ist die Täterseite. Erinnerungen verschwimmen, Wahrnehmungen verschwimmen. Und die letzte und nicht nur auf den Fall bezogen, sondern eine generelle Forderung ist natürlich, dass der Opferschutz entsprechend gewährleistet wird. Ne? Beispielsweise, also generell im Rahmen des Verfahrens, beispielsweise, dass Begleitung zur Polizei und Gericht möglich gemacht wird. Solche Dinge wie Zeugenschutzräume oder, dass es unkompliziert vonstatten gehen kann.
Ich habe ja letztens den Prozess um den CSD-Angriff hier auch in Erfurt, wo ihr auch dabei wart von ESSA. Kann man sagen, dass die Justiz, dass die Gerichte sensibel genug mit Opfern von rechter Gewalt umgehen? Die Frage geht jetzt wahrscheinlich auch an euch von ESSA, da ihr ja direkt im Kontakt zu den Leuten steht, zu den Betroffenen.
Also es gibt ja durchaus eine Gesetzeslage, die beispielsweise rassistisch motivierte, rechtsmotivierte und ähnlich gelagerte Taten, ne, das ist entsprechend strafverschärfend in der Urteilsfindung fungiert. Letztendlich müssen diese Tatmotive herausgearbeitet werden. So. Und das gelingt nicht immer, das gelingt beispielsweise aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn zum Beispiel eine Nebenklage mit im Prozess und im Verfahren mit drin ist.
Christoph, du hast vorhin angesprochen, dass das kein Einzelfall ist, dieser rechte Übergriff, sondern dass es eine Kontinuität solcher rechten Übergriffe in Erfurt gibt. Woran machst du das fest und wie kann dem etwas entgegengesetzt werden?
Naja, woran machen wir das fest? Also wie gesagt, wir haben einfach eine ganze Reihe von Übergriffen in den vergangenen Jahren. Also ich hatte das AEZ-Verfahren erwähnt. Wir haben rund um die Neonazi-Immobilie am Erfurter Herrenberg regelmäßig Übergriffe, Anfeindungen, Bedrohungen, die ja auch mehr oder weniger im öffentlichen Raum stattfinden, sich zum Teil auch gegen Privatwohnungen von Menschen, die sich da engagieren, richten. Das heißt, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit über im Prinzip schon viele Jahre hinweg. Und wie kann man dem entgegentreten? Also ich glaube, das Erste ist natürlich, dass es öffentlich thematisiert und als das benannt wird, was es nun mal ist, nämlich rechte Gewalt und nicht irgendeine zufällige Schlägerei am Wochenende. Und das Zweite ist, dass man eben auch ein politisches Signal für Betroffene, für Engagierte braucht, dass sich Parteien, Politik da solidarisieren und das Thema eben auch ernst nehmen und auch nicht zuletzt natürlich Ermittlungsbehörden und Justiz.
Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Christine von Esser und Christoph von Mobit, dass ihr heute Zeit gefunden habt und euch noch einen schönen Tag.
Ja, danke auch.
Danke euch.
Das war das Interview mit Mobit und mit Esra. Den Übergriff vom 18. Juli als das benennen, was er ist, gezielt, brutal und ausgeführt von Personen aus dem rechten Spektrum, das war eine der Forderungen von MitarbeiterInnen von Mobit und Esra.
Und dieses Thema wird nun auch in Erfurt auf die Straße getragen, nämlich am Wochenende, am Samstag, den 1. August, soll es eine Demonstration geben. Die steht unter dem Motto Solidarität mit den Betroffenen rechter Gewalt. Die Taten beim Namen nennen. Faschistische Angriffe aufdecken und aufklären. Ausrufezeichen. Am Samstag, 1. August um 14 Uhr geht die Demonstration los am Erfurter Hirschgarten. Und unsere Kollegin Uli hier von Radio Frei hat dazu gestern in ihrer Sendung am Vormittag ein Interview geführt mit einer Gruppe, die Demo mit organisiert, mit der Gruppe Dissens. Und dieses Gespräch, dieses Interview könnt ihr auch nachhören in der Mediathek unter www.radio-frei.de.